So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Sie sitzen wie immer in maximaler Streuung über die doch ziemlich viel Platz gewährenden Reihen hinweg. Egal. Ich weiß, dass letzte Woche Einzelne nicht an der Vorlesung teilnehmen konnten, weil sie stattdessen das Alternativprogramm der Vakanzen tanzen wahrgenommen haben. Deswegen erlaube ich mir noch ein bisschen mehr im Detail als sonst zurückzuschauen auf die letzte Vorlesung. Ich will aber natürlich trotzdem heute substanzielle Schritte weiterkommen. Wobei ich heute im Wesentlichen in dem Gebiet bleiben will, von dem ich in der letzten Vorlesung sprach, nämlich dem Gebiet der Wertfragen. Und die erste Unterscheidung, die ich in der letzten Vorlesung getroffen hatte, war die zwischen Werten, die innerhalb des Wissenschaftsprozesses und Betriebes selbst eine konstitutiv bedeutsame Rolle spielen. Werte, wie ich sie zu Beginn der Vorlesungen schon angesprochen hatte, als ich etwa von Irritierbarkeit oder Widerspruchsfreiheit oder begrifflicher Klarheit und argumentativer Nachvollziehbarkeit sprach. Das sind einfach solche Werte, von deren Beachtung abhängt, ob Wissenschaft ihre Bedeutung für die Gesellschaft, also verlässlich gewonnenes Orientierungswissen bereitzustellen, erfüllen kann oder nicht. Dann hatte ich davon, und im Übrigen sind dann Normen des Fair Play in der Wissenschaft, also zum Beispiel, dass man nicht Untersuchungsergebnisse fälscht oder von anderen abschreibt, ebenfalls im Grunde genommen Mittel zu dem Zweck, dass Wissenschaften ihre gesellschaftliche Funktion möglichst gut erfüllen können. Davon unterscheiden kann man dann zweitens verschiedene Ebenen einer wertenden Betrachtung von Wissenschaft selbst. Man kann etwa fragen, ob es zulässig oder unzulässig ist, in den Wissenschaften bestimmte Fragen, zum Beispiel nach dem durchschnittlichen IQ verschiedener menschlicher Gruppen zu stellen oder ob es zulässig oder unzulässig ist, etwa bestimmte menschliche Gemeinschaften mit teilnehmender Beobachtung zu behelligen auf die Gefahr hin, dass die Integrität dieser Gemeinschaften dadurch untergraben wird. Also es gibt ernste wissenschaftsethische Fragen, die letztlich bis zu derjenigen reichen, ob es überhaupt zulässig ist, sich einem bestimmten Gegenstand wissenschaftlich zuzuwenden oder ihn besser in Ruhe zu lassen. Worüber ich aber dann vor allem gesprochen habe, das ist die Frage, inwiefern die Klärung von Wertfragen selbst eine Sache der wissenschaftlichen Arbeit sein kann. Also können Wissenschaften selber etwas zur Klärung von Wertfragen beitragen? Und mit dieser Frage sind wir in dem berühmten Werturteilsstreit angelangt, der vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich wesentlich mit dem Namen Max Weber verbunden hat. Und Weber wird oft etwas schlagwortartig verkürzt mit der Position einer strikten Wertfreiheit der Wissenschaften in Verbindung gebracht. Das ist nicht gänzlich falsch, aber ich hatte dann in der Vorlesung ein bisschen Zeit darauf verwendet, Ihnen ein differenzierteres Bild von dem, was Weber über Wissenschaft und Wertfragen zu sagen hatte, vorzustellen. Das erste war, dass man bei Weber zwei Aussagen unterscheiden kann, von denen die eine weitaus strittiger ist als die andere nach meiner Ansicht. Die erste Aussage ist, dass alle Wertfragen in letzter Instanz keine Fragen von Erkenntnis oder Begründung, also im weiteren Sinne von Rationalität seien, sondern alle Wertfragen seien im letzten Grunde arational. Arational ist nicht das gleiche wie irrational. Arational heißt, es ist jenseits aller Rechtfertigungsmöglichkeiten. Während irrational hieße, es wäre einfach schlecht oder gar nicht gerechtfertigt. Aber arational sollen Wertfragen in dem Sinne sein, dass letztlich die Parteinahme für oder gegen bestimmte Werte nur noch eine Sache unbegründbarer Entscheidung, sozusagen einer existenziellen Wahl sei. Und Weber spricht dann mit dem ihm nicht fernliegenden Pathos dann manchmal auch von einem ewigen Kampf der Götter. Das soll heißen, Menschen binden sich existenziell und Weber fand das seinerseits sehr gut und wichtig. binden sich existenziell an bestimmte Wertideen, nationale Größe, Schönheit, wissenschaftliche Wahrheit und so etwas, und oder auch soziale Emanzipation, was weiß ich, und treten dafür mit ganzem Ernst ein, aber das Aufeinanderprallen dieser Wertauffassungen lässt sich dann nicht mehr mit guten rechtfertigenden Gründen auflösen, sondern es ist sozusagen ein existenzieller Kampf. Das ist die eine Position von Weber, und ich will mich mit der Frage, ob man nicht doch etwas Rationales mit rechtfertigenden Gründen verbundenes über Wertungen sagen kann, nachher wieder aufnehmen. Also darüber werde ich heute wesentlich reden. Ich will aber zuvor auf das zurückkommen, was ich in der letzten Vorlesung etwas ausführlicher betrachtet habe, nämlich Weber sieht zweitens keine Möglichkeit, mit den Mitteln einer empirischen Wissenschaft, also einer in seinen Worten Wirklichkeitswissenschaft, etwas über wahre oder falsche Werte auszusagen. Und das ist von den beiden Thesen Webers, so denke ich, die weniger strittige. Weil man ja in der Tat denken kann, wenn wir es mit empirischen Fragen zu tun haben, also Fragen danach, was der Fall ist und warum etwas der Fall ist, dann kann aus den Antworten auf solche Fragen einfach logisch gesehen keine Wertung folgen. Denn um zu einer Wertung zu gelangen, muss ich bereits in die Menge meiner Prämissen irgendeine Art von Wertung hineingelegt haben. Sie kennen das ja. Eine gültige Argumentation kann nur das als Schluss hervorbringen, was in den Prämissen selber liegt. Und ich kann nicht von lauter beschreibenden Feststellungen oder auch erklärenden Feststellungen, zum Beispiel über das Vorliegen von Armut und die vermuteten Ursachen von Armut, zum Beispiel einen Schluss ziehen, in dem enthalten ist, dass Armut etwas Schlechtes und darum Bekämpfenswertes sei. Wenn ich zu diesem Schluss gelangen will, muss ich eine Prämisse eben derart haben, dass zum Beispiel Armut, wenn sie vermeidbar und von Menschen bekämpfbar ist oder wenn sie sogar von Menschen mitverursacht wird, ein Übel ist, für dessen Überwindung wir zuständig sind. Irgend so etwas in der Art. Ohne eine solche werthafte oder normativ gehaltvolle Prämisse kann ich einen solchen selber werthaften oder normativen Schluss, also einen Schluss darüber, was wir tun sollen, nicht gewinnen. Das scheint mir soweit erstmal akzeptabel. Nun sagt Weber, dass man auf dem Wege einer empirischen, und er fügt dann auch hinzu, auch einer logischen und verstehenden Beschäftigung mit Wertfragen, durchaus etwas Aufschlussreiches herausfinden kann, was es wertenden Menschen möglich macht, noch einmal bewusster, reflektierter, kritischer zu ihren eigenen Wertungen Stellung zu nehmen. Und das macht es immerhin möglich, dass Wissenschaft einen korrigierenden Einfluss darauf hat, was Menschen am Ende als Wertung vertreten und was nicht. Und was Weber hier unter anderem meint, sind Dinge wie, dass man mit wissenschaftlichen Mitteln, wenn man etwa Gesetzeswissen in Anspruch nehmen kann, etwas sagen kann über den Zusammenhang von Zwecken, die wertbestimmt sind, und denjenigen Mitteln, die erforderlich sind, um solchen Zwecken nachzukommen. Und man könnte sich ja vorstellen, dass jemand zum Beispiel sagt, ich will, das ist jetzt platt und als Beispiel sicherlich zu grob, ich will den Zweck eines weltweiten Sozialstaates, in dem der ein Höchstmaß an Chancengleichheit unter allen Menschen weltweit verwirklicht. Und wenn man ihm nun nachweisen könnte, dass dieser Zweck einer weltweiten sozialen Ausgleichsagentur gegen Ungleichheiten nur erreicht werden kann, um den Preis einer Überwindung des heutigen Staatenpluralismus, also der Errichtung eines Weltstaates, dann könnte dieselbe Person im Lichte dieser Information zu dem Ergebnis kommen, dass sie sich vielleicht lieber mit einer zweitbesten Lösung begnügt. Also etwa einer großregionalen Lösung von internationalen Ungleichheitsproblemen und von der Idee einer weltweiten Sozialstaatlichkeit Abstand nimmt. Aber klar ist natürlich auch, sie muss das nicht tun. Nach Weber gibt es keinen logischen Grund, warum jemand nicht sagen kann, der Zweck ist mir buchstäblich heilig, ich nehme dafür alle möglichen noch so kostspieligen Mittel in Kauf. Weber spricht auch von Wertrationalität, wenn er sagt, dass man bestimmte Positionen einfach vertritt, weil man glaubt, dass man seinen Werten das Festhalten an dieser Position schuldig sei. No matter what the costs. Aber immerhin ist es unter normalen Umständen zu erwarten, dass Menschen ihre Ziele nicht gänzlich unbeeindruckt von den Informationen über die Kosten, die zur Zielerreichung in Kauf zu nehmen sind, wählen. Und in diesem Sinne kann eine wissenschaftlich fundierte Information über Zielerreichungskosten natürlich indirekt zu einer Modifikation der Ziele beitragen. Dann gibt es ebenfalls mit den Mitteln einer Erfahrungswissenschaft erlangbare Kenntnisse über Nebenfolgen der Verfolgung bestimmter Zwecke. Also Sie, einfaches Beispiel wieder, Sie verfolgen eine Politik der nachholenden Industrialisierung und Akkumulation in bisher nach industriegesellschaftlichen Maßstäben rückständigen Weltgegenden, erzielen Wachstumsraten im zweistelligen Bereich, und zu den Nebenfolgen gehört eine Vergiftung der Gewässer und eine Vergiftung der Böden. Und nun kann man im Lichte dieser ökologischen Folgekosten, die ja über kurz oder lang ihrerseits auch wieder ökonomische Kosten bedeuten werden und dazu politische Instabilitäten, Konfliktgefahren und so weiter mit sich bringen mögen, besser beurteilen, was man insgesamt anrichtet, indem man eine Politik einem bestimmten Zweck verschreibt. Und deswegen ist die Information über Neben- und Folgekosten einer bestimmten wertbestimmten Orientierung selber etwas, was man mit Hilfe der Wissenschaften besser begreifen kann. Dann gibt es schließlich auch, wie Weber meint, Möglichkeiten einer verstehenden, sozusagen einer kulturwissenschaftlichen Herangehensweise an Wertfragen, die etwa darin besteht, dass man dem Anhänger einer Wertidee ein möglichst transparentes und umfassendes Verständnis der Bedeutung des Wertes vermittelt, dem er sich verbunden glaubt. Also was weiß ich, man kann mit den Mitteln einer Bedeutungsanalyse zum Beispiel die Implikationen einer Orientierung an menschenrechtlichen Werten zu klären versuchen. Und sofern eine solche Bedeutungsanalyse etwas Zutreffendes über den Bedeutungsgehalt der Menschenrechtsidee mitteilt, weiß der Anhänger oder die Anhängerin der Menschenrechtsidee nachher besser zu sagen, was die Implikationen ihrer Wertbindung sind und ob sie im Lichte dieser Implikationen an ihr festhalten will oder nicht. Ja, und dann kann man schließlich noch, fügt Weber hinzu, etwa mit den Mitteln einer logischen Analyse, also einer Untersuchung von Folgerungsbeziehungen herausfinden, ob unter der Mehrzahl der Zwecke, die ein Mensch verfolgt, denn nahezu jeder verfolgt ja in seinem Leben mehr als einen Zweck, ob unter der Mehrzahl dieser Zwecke ein Verhältnis der Stimmigkeit und Widerspruchsfreiheit herrscht oder ein Verhältnis der Unstimmigkeit und Widersprüchlichkeit. Wobei Letzteres eben bedeuten würde, dass jemand einfach in einem logischen Sinne einen Fehler machte, wenn er weiter das insgesamt seiner Werte unmodifiziert verfolgen würde. Ein solches Urteil über die Wertungen eines anderen ist kein Werturteil in dem Sinne, von dem Weber meint, es sei den Wissenschaften nicht möglich. Denn ein Urteil über logische Unstimmigkeit ist natürlich ein Urteil, das man mit den Mitteln einer logischen Analyse treffen kann. So, dann hatte ich schließlich noch darauf hingewiesen, dass Weber sich sehr bewusst war des Umstands, dass das wissenschaftliche Arbeiten auch und gerade da, wo es sich mit menschlichen Verhältnissen, menschlichen Gesellschaften, menschlicher Geschichte befasst, ein unweigerlich von Wertideen beseeltes Forschen ist. Weber spricht hier lange vor Habermas, der das dann später in den 60er Jahren populär gemacht hat, von erkenntnisleitenden Interessen. Und erkenntnisleitende Interessen sind wertbestimmte Herangehensweisen und Erschließungen von Gegenständen als wissenschaftlich bedeutsam, als erforschenswert. Also für Weber wäre eine Sozial- und Kulturwissenschaft, die betrieben würde von blutleeren Erkenntnisrobotern, die überhaupt keine Leidenschaften und keine vor- und außerwissenschaftlich gebildeten Hoffnungen und Erwartungen mit ihrer Forschung verbänden, etwas ganz und gar Abartiges. Denn zumindest zu der Art und Weise, wie in unseren Wissenschaften gearbeitet wird, davon war Weber überzeugt, gehört eben, dass wir in die Gegenstände unserer Forschung zugleich auch als Menschen, als Bürger in irgendeiner politischen oder sonstigen Rolle einbezogen sind. Und dieses Einbezogensein auch der forschenden Menschen in ihre Gegenstände, das verkörperte leibhaftige Interesse an diesen Gegenständen, gehörte nach Weber zu einer engagierten Wissenschaft dazu. Und in diesem Sinne hat er Partei genommen, das war eine Wertung von ihm, für eine engagierte Art Wissenschaft zu treiben. Und das führte ihn eben zu der Forderung, dass Wissenschaften die erkenntnisleitenden Interessen, die ihre Herangehensweisen bestimmen, sich bewusst machen sollen. In diesem Sinne also reflektiert vorgehen müssten. Ich hatte nun zu dem, was Weber hier, wie ich finde, durchaus differenziert über Möglichkeiten und Grenzen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Werten gesagt hat, noch etwas hinzugefügt. Und das ist eine, wie Sie das hier unten nochmal in handgeschriebener Form finden, eine sprachtheoretische Hinzufügung, die ich sehr wichtig finde. Man kann nämlich im Arsenal unserer Begriffe eine ganze Menge Begriffe finden, wie sie gerade in der Politikwissenschaft und verwandten Fächern zentral bedeutsam sind. Und das sind Begriffe, die in ihrer Bedeutung wertende mit beschreibenden Aspekten vereinen. Und zwar so, dass wenn ich den wertenden von dem beschreibenden Aspekt trennen wollte oder umgekehrt, ich damit einen anderen Begriff bekäme. Die Begriffe sind Ihnen alle geläufig. Demokratie, Extremismus, Gewalt, Ordnung, wahrscheinlich sogar Regieren, alle Frieden natürlich, alle möglichen Begriffe, die Korruption hatte ich hier als Beispiel genannt, alle möglichen Begriffe, die mit Sicherheit auch einen deskriptiven Aspekt haben. Wenn ich von jemandem sage, er sei korrupt, dann steht und fällt ein solches Urteil damit, dass etwas der Fall ist, dass jemand zum Beispiel unter Missachtung seiner Amtsbefugnis die Hand aufhält, um sich Privatvorteile anzueignen und nur unter der Bedingung privater Vorteilsaneignung bestimmte öffentliche Leistungen zu erbringen, für die er qua Amt da ist. Das kann ich im Prinzip beschreibend feststellen. Trotzdem ist es natürlich zweierlei, ob ich sage, jemand hält die Hand auf, oder ob ich sage, jemand ist korrupt. Denn von jemandem zu sagen, er sei korrupt, impliziert zugleich eine Wertung. Korrupt ist ja kein wertfreier Ausdruck, sondern ein pejorativer. Also einer, der zugleich und absichtsvoll eine negative Färbung besitzt. Und nun ist diese Art von Begriffen in der analytischen Sprachphilosophie als thick concepts, thick wie dick oder dichte Begriffe bekannt. Und solche dichten Begriffe werden von zwei anderen Extremen im Feld unserer Begriffe unterschieden, nämlich rein deskriptiven Begriffen für natürliche Arten, Tiger, Sauerstoff, Strontium, Buche oder was Sie wollen. Und andererseits rein normativen oder wertenden Ausdrücken, und da gibt es gar nicht so viele. Die Klassiker sind gut, böse. Also Begriffe, die sich zwar mit allen möglichen deskriptiven Gehalten verbinden können, aber als Begriff nicht selber schon mit einem ganz bestimmten deskriptiven Gehalt behaftet sind. Und was einen diese sprachphilosophische Betrachtung meines Erachtens lehrt, ist eben, dass wir uns auch und gerade die politikwissenschaftlich interessanten Abschnitte und Ausschnitte der Welt mittels solcher dichten Begriffe und das heißt in einer immer auch wertenden Art und Weise erschließen. Diese dichten Begriffe geben die Art und Weise zu erkennen, indem wir erschließend auf Gegenstände politikwissenschaftlicher Erfahrung Bezug nehmen. Und das bedeutet eben, dass wir engagiert in einer wertenden Art und Weise auf sie Bezug nehmen, anders als wir das etwa in den reinen Naturwissenschaften typischerweise tun. Das wiederum heißt nicht, dass man auf dem Wege zum Beispiel einer solchen begrifflichen Betrachtung sagen kann, jeder ist gezwungen, den Ausdruck Korruption zu verwenden und sich auf die darin liegende Wertung festzulegen. Ich kann im Prinzip wertende Ausdrücke wie Korruption durch solche zu ersetzen versuchen, die diesen wertenden Gehalt nicht mit sich bringen. Nur muss ich mir dann im Klaren sein, dass ich mich dann in einem anderen begrifflichen Orientierungszusammenhang bewege, also nicht in derselben Weise empirisch auf die Gegenstände meiner Erfahrung Bezug nehme. Das war im Wesentlichen das, was ich in der letzten Vorlesung gesagt hatte. Und wenn Sie dazu jetzt Fragen und Diskussionsbedarf haben, sollten wir dafür jetzt Raum lassen, denn danach würde ich einen Schritt weitergehen wollen.
Können Sie noch mal was sagen zu Vorherrschaft nach anthropologischem Denken? Also,
das kommt noch.
Okay, weil da hätte ich gefragt, ob jetzt Anthropologie als Philosophie verstanden ist oder eben als allgemeine...
Das kommt noch.
Okay.
Also die Folie greift jetzt schon voraus auf das, was jetzt gleich kommt. Das andere war ja bisher im Wesentlichen Erinnerung. Gut, wenn jetzt vorläufig kein Diskussionsbedarf an diesem Punkt ist, würde ich gerne jetzt etwas machen, was ich am Ende der letzten Vorlesung nur noch stichwortartig angedeutet hatte. Ich will mich jetzt Webers von mir als umstrittener gekennzeichneten ersten Behauptung zuwenden. Diese erste Behauptung war, in letzter Instanz sind alle Wertfragen Fragen arationaler, also nicht mehr auf rechtfertigende Gründe gestützter Entscheidungen. Sozusagen existenzieller Ja-Nein-Stellungnahmen, ohne Rückendeckung durch irgendwelche rechtfertigenden Gründe. Und diesen Arationalismus in Wertfragen, oder man nennt es auch Non-Kognitivismus, von Kognoscere gleich erkennen, also Wertfragen sind jenseits von Erkennbarkeit und damit auch jenseits natürlich der Möglichkeit, etwas Falsches über sie zu sagen. Über diesen Non-Kognitivismus will ich jetzt ein bisschen kritisch reden, indem ich zunächst einmal, und das hatte ich in der letzten Vorlesung zum Ende hin angefangen, vier verschiedene Gründe dafür zur Diskussion stelle, warum meines Erachtens eine non-kognitivistische Position in Wertfragen im 20. Jahrhundert und wahrscheinlich nachwirkend bis heute so populär ist. Und dann will ich zumindest Andeutungen darüber machen, wie man vielleicht trotzdem zu einem anderen Schluss kommen kann. Also vielleicht doch eine innerhalb gewisser Grenzen kognitivistische Position in Wertfragen verteidigen kann. Noch einmal zu der Frage, was mich dazu motiviert. Wir alle haben, glaube ich, wenn wir eine engagierte Einstellung zur politischen Welt haben, bestimmte Überzeugungen, von denen wir nicht so ohne weiteres sagen können, das ist jetzt meine Unterstellung, dass wir sie halt zufälligerweise haben und mehr ist darüber nicht zu sagen. Ich habe zufälligerweise eine Abneigung gegen rosafarbene Hemden, das finde ich einfach hässlich. Und gut, jetzt kann man ästhetisch diskutieren, aber letzten Endes gibt es da sicherlich einen Moment rationaler Unauflösbarkeit. Ich hoffe, jetzt habe ich Glück gehabt. Egal. Aber gut, andere sehen das anders. Die haben vielleicht was gegen rote Hemden, schwarze Hemden oder was weiß denn ich. Und da wird man sicherlich ab einem gewissen Punkt sagen müssen, das hat etwas damit zu tun, wie man etwas erlebt. Ob man etwas als anziehend oder abstoßend erlebt, als als etwas, womit man sich und worin man sich wohlfühlt oder als etwas, womit und worin man sich fremd vorkommt und so weiter. Ich behaupte, dass es mit einigen tragenden Werten unserer politischen Orientierung anders ist, dass zum Beispiel menschenrechtliche Parteinahmen etwa gegen die Ausbeutung von Kindern durch Bergwerksarbeit, die ihre Gesundheit ruiniert und sie an Bildungserwerb hindert, oder Aussagen über Klitorisverstümmelung oder Aussagen über Angriffskriege und Flächenbombardements unter Inkaufnahme toter Zivilpersonen und so weiter, dass das Urteile sind, die diejenigen, die sie haben, nicht auf eine Stufe stellen würden mit Geschmacksurteilen und bloßen Vorlieben, sondern ich denke, wer so ein Urteil hat, hat zu ihm eine Einstellung, die man durchaus kognitivistisch nennen kann, noch vor aller erkenntnistheoretischen Durchdringung. Damit meine ich, dass, wenn mich ein anderer zum Beispiel mit der Ansicht konfrontierte, ach, Kinder in Bergwerken zu verheizen ist doch okay, dafür sind die Kleinen doch da, die passen so gut in die Röhren, dass ich mich dann über denjenigen empören würde. Und ich mich auch über einen Dritten empören würde, der sagen würde, das kann man doch alles relativ sehen, ist doch alles kulturell konstruiert. Da würde ich sagen, Quatsch. Das ist in meinen Augen nicht kulturell konstruiert, sondern hier werden Menschen in einer elementaren Weise geschädigt und an ihrer Entwicklung gehindert und dafür gibt es keine Entschuldigung. So. Wenn man so eine Einstellung hat zu solchen Fragen, und ich denke, dass jeder, der zum Beispiel Menschenrechte ernst nimmt, eine solche Einstellung hat, denn Menschenrechte implizieren einen universalistischen Geltungsanspruch, dann stellt sich die Frage nach einer Rechtfertigbarkeit bestimmter werthaltiger Orientierungen über alle möglichen Grenzen von Raum und Zeit hinweg. Und das ist natürlich alles andere als trivial. Denn hier stellt sich eben die Frage, was soll es denn überhaupt heißen, dass ich eine Wertung wie Bildungserwerb für Kinder ist ein universales Gut, dass ich eine solche Wertung verteidige? Kann ich das überhaupt oder bin ich hier nicht letztlich doch, mit Weber und vielen anderen gesprochen, auf letzte existenzielle Parteinahmen zurückverwiesen, für die ich zwar mit ganzem Ernst einstehen kann, die ich aber nicht mehr wirklich noch als durch Gründe gedeckt begreifen darf? Und das ist natürlich die Frage, an der sich dann die Geister scheiden. Es gibt Leute wie etwa den jüngst verstorbenen amerikanischen Philosophen Richard Rorty, die meinten, man kann beides haben. Eine entschiedene, notfalls sogar militante Parteinahme für bestimmte universalistische Werte ohne jeden Erkenntnisanspruch. Ich persönlich zweifle, ob das geht. Aber in jedem Fall müsste man natürlich, wenn man der Ansicht ist, dass wir alle in bestimmten, etwa politisch bedeutsamen Grundwertungen uns wie Kognitivisten verhalten, dann auch zeigen, dass der Kognitivismus nicht einfach ein einziger grandioser Irrtum ist. Und das ist ja immerhin möglich. Es sind bezüglich sogenannter realistischer Vorstellungen von Wertungen, also dass Werte etwas mit Realitäten zu tun hätten, dass es wahr oder falsch sein kann, dass etwas als gut oder schlecht betrachtet wird. Es sind bezüglich solcher Einstellungen im 20. Jahrhundert prominente sogenannte Irrtumstheorien vertreten worden, nach dem Motto, wir bedienen uns einer Sprache, die den Eindruck erweckt, da sei etwas Reales. Kinderarbeit ist grausam, Klitorisverstümmelung ist eine Menschenrechtsverletzung, aber dieser grammatischen Fassade entspricht keine Realität, die Werte wahrmachen könnte. Und ich will gleich etwas darüber sagen, warum man sehr daran zweifeln kann, dass die Idee, eine Realität könnte Werte wahrmachen, dass die überhaupt sinnvoll ist. Also die Frage ist, sind Aussagen wertenden und dann in der Konsequenz auch normativen Gehalts? Also Aussagen der Form X ist gut oder X ist gesollt, wahrheitsfähig, sodass man sagen kann, X ist tatsächlich gut, X ist ein wahrer Wert, ja? Oder sind sie nicht wahrheitsfähig? Das ist die Grundfrage nach Kognitivismus oder Non-Kognitivismus. Ein Kognitivist muss sagen, Aussagen dieser Art sind wahrheitsfähig, ein Non-Kognitivist wird dies bestreiten. Nun gibt es, denke ich, vier Gründe für die, ich nenne sie zeitgenössischen Zweifel, an der Wahrheitsfähigkeit von, ich rede jetzt zunächst mal von Werten. Und zeitgenössisch soll eben heißen, dass ich denke, dass diese Gründe, die im Laufe des 20. Jahrhunderts systematisch zusammengetragen wurden und gewissermaßen eine hegemoniale Rolle gespielt haben, bis heute immer noch von erheblicher Bedeutung sind. Ich denke zum Beispiel, dass der Mainstream der Studierenden am OSI, so wie ich ihn erlebt habe, eine Art relativistischer Grundhaltung an solche Fragen mitbringt. Und woher könnte das kommen? Ich denke, da gibt es vier Quellen. Es gibt vielleicht mehr, aber diese vier sind mir eingefallen. Erstens, wir haben im 20. Jahrhundert ein, wie man es nennen könnte, syllogistisches Ideal gültigen Argumentierens. Ein Ideal, wie es uns schon verschiedentlich zum Beispiel in dem Hempel-Oppenheimer-Schema der Erklärung begegnet ist. Wir haben dann zweitens das von Weber auf den Begriff gebrachte Theorem einer Entzauberung der Welt, in der Werte als Teil der Realität dann keinen Platz mehr haben sollen. Wir haben drittens eine Vorstellung von Kognition oder Vernünftigkeit und Rationalität, in der Emotionen, also unser gefühlsmäßiges Mitschwingen mit Aspekten der Welt, keine oder nur eine hemmende und verzerrende Rolle spielen sollen. Und wir haben schließlich viertens, und darauf haben Sie vorwegnehmend hingewiesen mit Ihrer Frage, so denke ich, dominante Strömungen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die einer substanziellen Anthropologie entgegengestellt haben, um zu sagen, dass über den Menschen letztlich gar nichts Verallgemeinerndes und Gehaltvolles gesagt werden könne. Ich will das jetzt nacheinander durchgehen und dabei zugleich in hoffentlich angemessen knappen Worten Ihnen auch etwas über mögliche Alternativen sagen. Zunächst zum syllogistischen Ideal des Argumentierens. Das syllogistische Ideal des Argumentierens ist am besten syllogistisch für Dreisatz, ist am besten wieder so auszudrücken, man hat einen allgemeinen Obersatz, einen etwa auf besondere Anfangsbedingungen Bezug nehmenden Untersatz und dann eine Prämisse, für die gilt die Prämisse, Konklusion, Entschuldigung, eine Konklusion, für die gilt, die Konklusion ist genau dann wahr, wenn die Prämissen zusammengenommen wahr sind. Das ist also ein deduktives Argument. Und wenn man jetzt dieses deduktive Schema des Argumentierens an Werte heranträgt, ergibt sich etwas, was man in der Literatur das sogenannte Münchhausen-Trilemma nennt. Münchhausen nach dem fabelhaften Baron, dem unter anderem neben anderen Kunstfertigkeiten die Kunstfertigkeit zugeschrieben wurde, sich am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und damit soll natürlich gesagt sein, dass das nicht geht. Und dass etwas Ähnliches verlangt wäre, wenn man etwas letztlich rational Verbindliches über Werte wollte sagen. Wie ist das zu verstehen? Nehmen Sie etwa den Gedanken, dass Kinderarbeit verwerflich sei. Und jetzt könnte man, um einen unnötigen Streit zu vermeiden, sagen, Kinderarbeit soll in diesem konkreten Fall heißen, dass man Fünfjährige, anstatt sie zur Schule oder zum Fußballspielen zu schicken, in stickige, heiße und gefährliche Bergwerke steckt, damit sie in die besonders engen Stollen kriechen können, um dort das Erz oder sonst was rauszukratzen. Das soll das sein, was man verurteilen will. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass man über Prämissen zu diesem Schluss findet. Nun hat man in diesem Fall offenbar Bedarf nach einem Obersatz normativer oder wertender Art, etwa etwas, das menschliche Entwicklung und menschliche Gesundheit schädigt, ist nach Möglichkeit zu vermeiden, oder es ist grausam und ungerecht, oder es ist menschenrechtsverletzend, menschliche Gesundheit und menschliche Entwicklung ohne Not zu gefährden, zu untergraben, zu zerstören. Wenn jetzt ein Skeptiker käme und fragte, wie rechtfertigst du denn diesen normativen Obersatz, den man ja braucht, um dann die normative Konklusion zu bekommen, könnte man sagen, na gut, dafür habe ich einen noch höherstufigen normativen Satz. Ich komme zum Beispiel irgendwann zu sowas wie dem utilitaristischen Grundsatz, immer diejenige Handlungsstrategie zu wählen, die zum größtmöglichen Übergewicht der Guten über die schlechten Folgen für die Gesamtheit aller Betroffenen führt. Oder zu dem kategorischen Imperativ von Kant oder so etwas. In jedem Fall könnte der Skeptiker nun sagen, begibt man sich damit auf eine von drei Fährten, die aber für den Zweck einer rationalen Letztbegründung von Werten alle nicht wirklich zielführend sind. Die erste Fährte ist die, man wird von einer Prämisse mittelmäßiger Allgemeinheit zu einer höherer Allgemeinheit getrieben, von der im Falle kritischer Nachfrage zu einer von noch höherer Allgemeinheit und so ad infinitum. Man bekommt also eine schlechte Unendlichkeit von Zwang, immer neue rechtfertigende Obersätze nachzuschieben. Und es ist einfach kein logischer Endpunkt dieses Erfordernisses abzusehen. Man kann nun zweitens diesem Problem dadurch entgehen, dass man die Geschichte dogmatisch abbricht und sagt, okay, hier ist einfach etwas, das scheint mir evident und basta. Das eben wird dann aus skeptischer Sicht als Dogmatismus betrachtet, weil es ja selber nicht mehr gerechtfertigt ist, sondern einfach nur noch eine Art Setzung ist. Und wenn jemand sagt, damit gebe ich mich nicht zufrieden, dann wird derjenige natürlich auch nicht das Gefühl haben, man hat ihn mit Gründen zum Schweigen gebracht. Und dann gibt es drittens die Möglichkeit, dass jemand zirkulär argumentiert, also die Prämisse genau so wählt, dass nur die Schlussfolgerung herauskommen kann, was aber natürlich erneut die Frage aufwirft, warum man dann die Prämisse so wählen muss. Und das ist eben das sogenannte Münchhausen-Trilemma, also nicht Dilemma, sondern Trilemma, weil es drei jeweils nicht zielführende Antworten auf das Problem des Werteskeptizismus zu sein scheinen. Der unendliche Regress, man muss immer weiter auf immer höhere Rechtfertigungsebenen gehen, oder der dogmatische Abbruch, oder schließlich drittens der Zirkelschluss, bei dem sich die Katze in den Schwanz beißt. Das scheint aus dem syllogistischen Ideal des Argumentierens zu folgen, also aus dem Ideal, wonach man versuchen sollte, möglichst allen Argumenten eine deduktive Form zu geben. Denn dann kriegt man immer das Problem der Rechtfertigung letzter Grundsätze oder wie man auch mathematisch sagen mag, Axiome. Nun gibt es zu diesem Ideal des Argumentierens möglicherweise aber Alternativen. Und ich will Ihnen auch hier drei nennen, von denen ich eine etwas näher betrachten will, weil sie mir am ehesten aussichtsreicher erscheint. Man könnte erstens den Einwand des Dogmatismus einfach nicht als Einwand gelten lassen, sondern sagen, naja, so ist es halt. Manches ist evidentermaßen gut oder schlecht, richtig oder falsch. Ich bleibe jetzt mal, weil ich über Wertfragen zunächst reden will, bei gut oder schlecht. Wir haben sowas wie einen sechsten Sinn, einen Sinn, der uns etwas über wahre Werte mitteilt. Und infolgedessen haben wir eine Intuition, dass das und das auf jeden Fall schlecht ist. Man nennt diese Position Intuitionismus. Und diese intuitionistische Position, die in einer gewissen vagen Analogie zu einem induktiven Typ des Argumentierens steht. Denn man könnte dann sagen, wenn ich mir ein Bild über die Wertungen, die ich insgesamt haben soll, verschaffen will, dann muss ich eben für alle möglichen Fälle jeweils gucken, was sind die intuitiven Wertungen, die meine Urteile tragen. Und die trage ich dann zusammen und so kriege ich dann am Ende zum Beispiel ein mehr oder weniger hierarchisches Bild meiner werthaften Orientierungen. Und die Intuitionen spielen dann ungefähr die Rolle, die sinnliche oder sinnlich geleitete Wahrnehmung beim empirischen Argumentieren spielt. Nämlich diejenige korrektive Rolle, die dafür sorgt, dass meine wertenden Urteile etwas mit der Welt zu tun haben. So wie empirische Urteile nur dadurch etwas mit der Welt zu tun haben können, dass sie ausgerichtet sind an und korrigierbar sind durch Beobachtungen, die ich in Beobachtungsaussagen gültig zum Ausdruck bringen kann. Das Problem mit diesem Weg den man in einem vagen Sinne intuitionistisch nennen kann. Das Problem mit diesem intuitiven Vorgehen ist, dass wir zwar eine klare, mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild verträgliche Vorstellung von 5 Sinnen der Erkenntnis haben, oder 5 Sinnen der Wahrnehmung besser gesagt, die erkenntnisvermittelnde Bedeutung erlangen können, also Tastsinn, Riechsinn, Geschmackssinn und so weiter. Aber es ist nicht klar, was ein 6. Sinn für Werte sein soll. Das erscheint absonderlich und deswegen ist gegen diese Vorstellung eines intuitiven Werterfassens, wie sie etwa in der Wertphilosophie des phänomenologischen Philosophen Max Scheler oder auch seines Zeitgenossen Nikolai Hartmann vertreten wurde, eben dieser Einwand der Absonderlichkeit geltend gemacht worden. Also wenn der Papst irgendwie meint, es sei evident, dass Homosexualität oder Selbstbefriedigung schlecht seien, dann wird ein fröhlicher Onanist davon nicht unbedingt beeindruckt sein, weil er sagen kann, was heißt hier evident, lieber Papst? Vielleicht hast du es ja noch nicht ernsthaft probiert oder willst du es nicht wahrhaben oder was? Und jedenfalls scheint dann irgendwie die Diskussion aufzuhören und die Sache läuft offenbar an folgendem Felsen auf. Das ist der Felsen einer heillosen Vielfältigkeit unserer werdenden Urteile. Wir haben einfach die Realität eines modernen Wertepluralismus. Und dann einfach zu sagen, na, das ist evident, dass küssende Männer in der Öffentlichkeit, Onanieren, bauchfreie Tops oder was einem da in den Sinn kommen mag, dass das alles Unwerte seien, das ist dann nicht besonders hilfreich. Und jetzt rede ich noch gar nicht über die Glaubwürdigkeit der Vertreter solcher Wertlehren, die man ja in letzter Zeit in Frage stellen mag, sondern nur über den Status, den Erkenntnisstatus, den sowas beanspruchen kann. Okay, also dieser gewissermaßen induktive Ausweg aus dem Münchhausen-Trilemma scheint nicht so ganz einfach zu sein. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit, die ich erwähnen will. Das ist die Möglichkeit der sogenannten reflexiven Letztbegründung. Und die verbindet sich in der deutschen Philosophie des 20. Jahrhunderts vor allem mit einem Namen, nämlich dem des Habermas-Kumpanen Karl Otto Apel und seiner Schule. In Berlin hier an der FU zum Beispiel war ein Vertreter dieser Richtung Dietrich Böhler. Und hier ist die Idee, jetzt wiederum in etwas groben Worten, dass es bestimmte Werte oder auch Normen gäbe, auf die wir unweigerlich stießen, wenn wir uns nur reflexiv zurückbezögen auf das, was wir tun, wenn wir normative oder wertende Urteile beliebiger Art abgeben. Oder noch allgemeiner gesagt, wenn ich in eine bestimmte Aktivität verstrickt bin, wahrnehmender oder auch handelnder Art, und diese Aktivität für ein rationales Wesen wie mich absolut unhintergehbar ist, ich also nicht die Wahl habe, ob ich an ihr teilnehmen will oder nicht, und ich stoße dann auf notwendige Voraussetzungen dieser Aktivität, also auf Bedingungen ihrer Möglichkeit, dann komme ich nicht umhin, sie anzuerkennen. Und das, was nun nach Apel und anderen eben absolut unaufgebbar ist, ist, dass wir uns als rationale, argumentierende Wesen verstehen. Rationalität ist für Apel im Wesentlichen etwas, was sich zwischen Subjekten zuträgt, weil, wie es dann Jürgen Habermas ausarbeiten sollte, wenn ich etwas für rational gerechtfertigt halte, ich damit einen Geltungsanspruch verbinde und einen Geltungsanspruch auf letztlich diskursive, also argumentativ vermittelte Einstimmung zielt. Und jetzt sagt Apel, wer zum Beispiel anfinge, an einem bestimmten Wert, zum Beispiel dem Wert der freien, ungezwungenen Argumentation zu zweifeln, der stellt sich mit seinen Zweifeln auf den Boden der Rationalität. Denn der Zweifel verlangt ja seinerseits nach Rechtfertigung Und um nun zu erläutern, was es heißt, etwas rechtfertigen zu können, bin ich wieder bei genau dem, was geleugnet wurde, nämlich dem Erfordernis, gegebenenfalls anderen Rede und Antwort zu stehen, was eben dieser Auffassung zufolge eine Anerkennung dieser anderen als freien und gleichen Personen impliziere. Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten der Diskussion gehen, wie weit das funktioniert, sondern etwas pauschal nur so viel behaupten. Wenn es funktioniert, funktioniert es nur für eine extrem schmale Basis von Wertung. Und für die wirklich interessanten politischen Streitfälle trägt es, glaube ich, nicht so irre viel aus. Man kann aber vielleicht den Typ nochmal sich an der etwas vereinfachten Überlegung klar machen. So wie jemand anfängt, die Vernünftigkeit in Zweifel zu ziehen, kann er reflexiv einsehen, dass in Zweifel ziehen selber eine Betätigung der Vernünftigkeit ist. Ja, Dialektik der Aufklärung. Und die Betätigung der Vernünftigkeit ist natürlich etwas, ist das Geschäft der Vernunft selbst. Also die Infragestellung der Vernunft ist nicht anders möglich als mit den Mitteln der Vernunft und damit kann sie nie fundamental sein. Der Wert der Vernünftigkeit oder der Rationalität oder eben in der intersubjektivistischen Interpretation Apels und Habermasens, der Wert der Bereitschaft, ein argumentatives Einverständnis anzustreben, das sind eben Werte, die man als rationales Wesen nicht, schlechterdings nicht, hintergehen kann. Das ist der Typ der sogenannten reflexiven Letztbegründung. Letztbegründung jedenfalls dann, wenn wir im Grunde genommen keine, nicht nur faktische, sondern logische Möglichkeit hätten, uns aus dem Spiel des Gebens und Prüfens rechtfertigender Gründe grundsätzlich zu verabschieden, sondern wenn wir mit jeder ernsthaften Orientierung in der Welt in dieses Spiel immer schon verstrickt wären. Und so kann man versuchen, das sogenannte Münchhausen-Trilemma dadurch aufzulösen, dass man sagt, nein, es gibt einige Wertungen, die kann eben auch der wildeste Skeptiker nicht in Zweifel ziehen, weil, wiederum verkürzt gesagt, der Skeptiker qua Skeptiker auf dem Boden der Vernunft steht und deswegen ihre werthafte Geschäftsgrundlage gewissermaßen immer schon akzeptiert hat. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann anfangen herumzubrüllen, Schaum vor dem Mund zu entwickeln, seine Widersacher totzuschlagen, man kann sich in der Nordsee ertränken. Das alles kann man machen oder wie Karl Otto Apel in seiner unnachahmlichen Art immer meinte, man kann sich in ein Gänseblümchen verwandeln oder sowas. Er redet immer etwas hoch, vor allem wenn es um Letztbegründungen geht. Aber das sind dann eben, wenn denn die transzendentallogische Analyse, die ich hier angedeutet habe, funktioniert, letztlich haltlose Ausflüchte. Okay. Da aber im besten Falle, um darauf zurückzukommen, das, was dabei herauskommt, eine extrem schmale oder auch formale Wertungsbasis ist und nicht ganz klar ist, wie man von da aus zu vergleichsweise gehaltvollen Fragen für oder wider Kinderarbeit, für oder wider Klitorisverstümmelung, für oder wider ein Recht auf Nahrung oder ein Recht auf Gesundheit kommen will, würde ich die Sache jetzt mal ad acta legen und mich stattdessen einer dritten Alternative zuwenden, nämlich dem sogenannten Holismus. Und hier ist der springende Punkt, dass man gewissermaßen etwas von dem vorhin skeptisch betrachteten Intuitionismus wieder übernimmt, es aber zugleich gewissermaßen in einen bestimmten Abwägungszusammenhang bringt. Und zwar ungefähr so. Nehmen Sie an, Sie hätten verschiedene Orientierungen, zwischen denen Sie wählen müssen. Sagen wir, Sie hätten die Orientierung an einem bestimmten Ideal, ich mache es jetzt wieder vergröbert, an einem bestimmten Ideal wirtschaftlicher Entwicklung. Und nehmen wir nun an, dieses Ideal wirtschaftlicher Entwicklung bringt Sie dazu, dass Sie beispielsweise Kinderarbeit unter bestimmten Umständen als funktional für eben diese wirtschaftliche Entwicklung akzeptieren müssten. Nun haben Sie aber auf der anderen Seite einen menschenrechtlichen Überzeugungshorizont, auf dem Kinderarbeit als inakzeptabel erscheint. Sie können nun Ihre jeweiligen Überlegungsgänge nebeneinander in deduktiver Form aufschreiben und würden dann zu zwei Konklusionen kommen, die einander widersprechen, die kontradiktorisch sind. Konklusion 1 mag sein, aus Gründen der Förderung einer gemeinwohldienlichen Entwicklung ist Kinderarbeit hinzunehmen. Konklusion 2 mag sein, aus Gründen der Menschenrechte ist Kinderarbeit abzulehnen. So. Und jetzt hat man eben wieder anscheinend das Problem, dass man jetzt also eine höherstufige oberste Prämisse braucht und so weiter und so fort. Ein Holismus von Ganzheitlichkeit, könnte man auch sagen, also wenn man den ganzen esoterischen Quatsch und Klebekram sich da mal wegdenkt, dann könnte man sagen, es ist eine bestimmte Vorstellung von ganzheitlichem Argumentieren. Ein Holist wird sagen, man kann natürlich Argumente in deduktiver Form aufschreiben, aber das ist bestenfalls ein Hilfsmittel, denn in Wirklichkeit sind Argumentationen oder auch die internalisierten Argumentationen, in denen unsere persönlichen Klärungsversuche in Wertfragen bestehen, sind eben nicht deduktive Unternehmungen. Wir überlegen typischerweise anders. Und jetzt, um das nicht allzu sehr auszudehnen, nur an diesem Beispiel bebildert, Sie könnten zum Beispiel sagen, okay, ich glaube, gute Gründe dafür zu haben, wirtschaftliche Entwicklung, wie immer spezifiziert, und dieses wie immer spezifiziert ist schon wichtig, als eine Zielgröße festzuhalten. Andererseits will ich aber auch von meinen menschenrechtlichen Überzeugungen nicht lassen. Und ich habe vielleicht noch weitere Überzeugungen, zum Beispiel Überzeugungen, die das Eigenrecht kultureller Gemeinschaften betreffen. Und auch dieses Eigenrecht kultureller Gemeinschaften kann ja zum Beispiel mit einer bestimmten Vorstellung der Bekämpfung von Kinderarbeit auf Kriegsfuß stehen, weil man vielleicht sagen könnte, eine bestimmte Vorstellung der Bekämpfung von Kinderarbeit beruht auf einem im Abendland seit dem 19. Jahrhundert entstandenen Ideal von Kindheit als Zone der Behütetheit und Bildung. Und das hat man doch gar nicht überall auf der Welt. Und wenn man jetzt diese verschiedenen Überzeugungen zueinander ins Verhältnis setzt, weil sie einem jeweils wichtig sind und relevant scheinen, um zu einer insgesamt angemessenen Lösung zu gelangen, dann kann es sein und wird typischerweise so sein, dass sich im Gehalt dieser Überzeugungen auf dem Wege wechselseitiger Korrektur etwas verändert. Beispielsweise mag Ihre Vorstellung davon, was Kinderarbeit ausmacht, im Lichte des Wertes kultureller Vielfalt oder besser vielleicht des Eigenrechts traditionsreicher Lebensformen, eine Modifikation erfahren. Sie würden vielleicht unterscheiden zwischen einem historisch kontingenten Verständnis von Kindheit, wie es in der Nachfolge der Romantik bei uns tonangebend wurde, und einem allgemeinen menschenrechtlichen Kerngehalt, den wir nicht aufgeben sollten. Und man würde dann sagen, dass jedes Kind zum Beispiel daran gehindert werden muss, in der heimischen Weberei oder in der Familienarbeit mitzuwirken, ist etwas, was sich nicht zwingend ergibt. Aber dass ein Kind die Möglichkeit haben muss, eine Schule zu besuchen und seine Lungen nicht ruiniert werden dürfen durch Bergwerksarbeit, das ist eine ganz andere Geschichte. Und man könnte jetzt ebenso seine vorgegebene Vorstellung zum Beispiel von wirtschaftlicher Entwicklung im Lichte solcher menschenrechtlicher oder kulturbezogener Wertungen einer Modifikation unterziehen und sagen, wirtschaftliche Entwicklung sollte möglicherweise auf einer sehr viel breiteren, inklusiveren und differenzierteren Vorstellung von Gelingen aufgebaut werden. Also dessen, wofür Entwicklung denn gut sei, als es zum Beispiel die allzu enge Vorstellung an der Idee eines möglichst hohen Sozialprodukts pro Kopf suggeriert. Und das lässt sich nun eben abstrakter, allgemeiner als die holistische Überzeugung fassen, dass argumentative Willens- und Meinungsbildung typischerweise ein solches Suchen nach einem Gleichgewicht des Überlegens bedeutet, in das verschiedene Überlegungen eingehen und man insgesamt versuchen muss, so viele von ihnen wie möglich in einen möglichst stimmigen Zusammenhang zu bringen. Was typischerweise heißt, dass die Ausgangsüberzeugung, die man mitbringt, aus einem solchen Überlegungs- und Abwägungsvorgang verwandelt hervorgehen. Sodass das syllogistische Ideal des Argumentierens einfach als ein allgemeines Ideal des Argumentierens verfehlt ist und man stattdessen eine, um jetzt nochmal diesen missbrauchten Begriff zu nehmen, ganzheitlichere Vorstellung an seine Stelle setzen sollte. Das wäre also die Alternative des Holismus. Und ich denke, dass es im Kern richtig ist zu sagen, dass wertbezogene Überlegungen holistisch sind, in allen interessanten, etwa auch politisch relevanten Fällen. Okay, ich will jetzt gleich zum zweiten Punkt, Entzauberung, übergehen, aber bevor ich das mache, jetzt die Rückfrage an Sie, ob Sie dazu Fragen oder Kommentare haben.
Der Philosoph Albert hat ja gerade Apel und Habermas so einen Holismus vorgeworfen, quasi, dass ihre Rationalität sozusagen ins Fantastische läuft. Das ist eine Transzendenz, das kann man nicht beweisen, also geht daraus auch keine Rationalität hervor oder so. Hatte dann im Grunde keinen Gegenvorschlag, außer vielleicht Popper. Ne? Also was spricht denn, also lässt sich überhaupt hier zum Beispiel Apels reflexive Rückbeziehung als Holismus wirklich so verstehen? Und dann, was spricht denn gegen Holismus?
Also Apels Position ist hier nicht in dem Sinne holistisch, denn der Holismus stützt sich immer noch auf Intuitionen, nur dass er die Intuition nicht einfach als etwas Fixes nimmt, sondern als etwas, was sich verwandeln kann. Aber Ausgangsmaterial, auf das man auch durchgängig angewiesen bleibt, sind tatsächlich Wertüberzeugungen, die nicht letztbegründet sind. In dem Sinne ist der Holismus eine Alternative zur reflexiven Netzbegründung und keine Variante davon. Von Albert stammt an prominenter Stelle dieses Theorem vom Münchhausen-Trilemma. Also Albert meint letztlich, wenn wir ernsthaft argumentieren, kommen wir um dieses syllogistische Ideal nicht herum und das verstrickt uns eben in das genannte Trilemma. Und die Idee der reflexiven Netzbegründung von Apel und Habermas hat Albert einfach nicht ernst genommen beziehungsweise als Alternative verworfen. Wogegen er sich auch gewandt hat, das mag jetzt vielleicht das Missverständnis sein, dass das Wort Holismus bei Ihnen ausgelöst hat, ich weiß es nicht, war die in der damaligen Diskussionsatmosphäre des sogenannten Positivismusstreits mit Adorno ins Spiel gebrachte Alternative eines sogenannten Totalitätsdenkens. Ich kann darauf jetzt nicht im Detail eingehen, das würde jetzt zu weit führen, aber grundsätzlich war die Frage, gibt es so etwas wie die Einnahme eines Erkenntnisstandpunktes, von dem aus sich dem Sozialtheoretiker, und nur darum ging es, um Theorie der Gesellschaft, dem Sozialtheoretiker die gesellschaftliche Mannigfaltigkeit als das darstellt, was sie an sich ist. Gibt es so etwas wie ein die gesellschaftliche Mannigfaltigkeit strukturierendes letztes Prinzip, marxistisch gesprochen die Warenform, der Warentausch und die Produktion von Waren oder dann in der Wendung durch die kritische Theorie die instrumentelle Vernunft oder etwas in dieser Art? Gibt es das? Und dagegen hat sich Albert polemisch gewendet und gesagt, diese Attitüde der Totalitätserkenntnis ist überspannt und durch nichts gedeckt. Und das läuft letztlich bloß auf die Trivialität hinaus, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Also er hat sich gegen das Totalitätsdenken gewandt. Er hat die Möglichkeit einer reflexiven Netzbegründung verworfen und er hat den Holismus nicht als Alternative zum syllogistischen Argumentieren gelten gelassen. Jetzt fragen Sie, was spricht gegen den Holismus? Nun, ein Grundeinwand gegen den Holismus ist in der Tat seine Abhängigkeit von Intuitionen. Die wird er nicht los, allein dadurch, dass man sagt, diese Intuitionen können sich aneinander korrigieren. Weil man ja weiter fragen kann, was ist der erkenntnistheoretische Stellenwert solcher Intuitionen? Dass sie sich ändern, ist doch klar. Also, bevor Vor 200 Jahren hätten die fortschrittlichsten Menschen der Welt im Durchschnitt völlig andere Intuitionen, zum Beispiel über den Wert sogenannter Naturvölker gehabt, als wir das heute haben. Und ich bin der festen Hoffnung, dass in 100 Jahren wir den Wert nichtmenschlicher Tiere völlig anders einschätzen werden, als das unsere fleischfressenden Zeitgenossen bis heute tun und so weiter. Also Intuitionen ändern sich im Zeitverlauf. Was gestern selbstverständlich schien, erscheint heute politisch total unkorrekt und geradezu als Ausschlussgrund. Also ergibt sich für den Holisten die nicht leicht zu lösende Aufgabe zu rechtfertigen, warum bestimmte Intuitionen letztlich eine glaubwürdigere Berufungsinstanz im Argumentieren bilden und damit auch eine validere Korrekturinstanz für andere Arten von Überzeugungen als dass die aus der Geschichte bekannten Gründe für die Sklaverei, für die homosexuellen Verfolgung, für die Hexenverbrennung, für den Antisemitismus und all diese anderen Dinge waren, an die ja auch mal intelligente und gutwillige Menschen in großer Zahl geglaubt haben. So, das ist sicherlich der grundlegende Einwand, den man da haben kann.
Könnte es nicht sein, dass gerade der Unterschied der Intuition in den einzelnen Zeitaltern auch damit zusammenhängt, dass es bestimmte Intuitionen gibt, die auch durch Herrschaftsverhältnisse oder durch bestimmte gesellschaftliche Umstände abgewandelt werden können und dass man sich vorstellen könnte, wenn diese bestimmten Faktoren, die darauf einwirken, behoben werden, dann bestimmte universelle Intuitionen wieder zum Vorschein kommen. Also ich denke gerade so an bestimmtes, also Mitleid zum Beispiel oder Mitfühlen mit anderen Menschen, dass das ja eigentlich unbestritten ist, dass wenn jemand einen anderen Menschen leiden sieht, dass das nicht irgendwie als etwas Positives aufgefasst werden kann.
Ja, ich meine, man könnte sicherlich einwenden, dass Mitleid und ähnliche in uns angelegte Reaktionen allzu unspezifisch sind und natürlich auch furchtbar in Irre führen können. Man kann ja Leute aus Mitleid umbringen, ohne sie zu fragen und so weiter. Aber ich denke, es ist eine sehr interessante Überlegung, dass wir möglicherweise manche Überzeugungen haben, weil und sofern sie eine bestimmte Funktionalität für Machtverhältnisse haben. Und ausgehend auf dieser Überlegung hat der Philosoph Bernard Williams kurz vor seinem Tod in der Schrift Wahrheit und Wahrhaftigkeit eine Art Test entwickelt, den er den Test der kritischen Theorie, glaube ich, genannt hat. Der sieht so aus. Fragen Sie sich mal bei einer bestimmten Überzeugung, sagen wir, Frauen müssen verschleiert gehen. Inwiefern dies funktional ist, zum Beispiel für einen bestimmten Machtanspruch von Männern gegenüber Frauen. Da wird man ja sicher fündig. Fragen Sie sich dann, ob, wenn man das einmal durchschaut hat, noch ein von dieser Herrschaftsfunktionalität unabhängiger Grund dafür spricht, dass Frauen verschleiert gehen müssen. Wenn Sie dann nichts finden, haben Sie Grund zu der Annahme, dass es sich um eine Überzeugung handelt, die nur, weil sie herrschaftsstabilisierend ist, auch eine Rolle spielt. Und warum sie tatsächlich eine Rolle spielt, das kann man nun natürlich sozialisationstheoretisch erklären. Aber ihr rationaler Gehalt ist damit destruiert. Es sei denn, man findet einen von der Herrschaftsfunktionalität unabhängigen Grund, warum zum Beispiel eine Schleierpflicht für Frauen etwas ist, was man vertreten soll. Und das kann man jetzt für alle möglichen machtfunktionalen Sichtweisen natürlich durchgehen.
Ich hätte nochmal eine Frage zu der reflexiven Letztbegründung. Und zwar kann ich mich als Skeptiker ja doch relativ schnell diesem Zirkel, der da aufgemacht wird, entziehen. Noch nicht mal, indem ich mich in Gänseblümchen verwandle, sondern ich kann ja einfach sagen, die Stimme Marias hat mir gesagt, das ist nicht so. Und ist dann die reflexive Letztbegründung nicht einfach nur die Aussage, spiel das Spiel mit und wenn ja, dann nach den Regeln und oder spiel es nicht mit, aber dann bist du auch irrelevant. Und dann hätte doch eigentlich diese reflexive Letztbegründung überhaupt keinen Aussageinhalt mehr als Wissenschaft ist Wissenschaft ist Wissenschaft und es gibt nichts anderes.
Also ich sehe das genauso, nicht? Also ich kann mir ohne weiteres Fundamentalisten, Dogmatiker und so weiter, die sich auf höhere Einsicht berufen, vorstellen, die sagen können, okay, ich argumentiere ja. Aber was das substanziell heißt, wird dann eben bestimmt von dem, was sie für geoffenbartes Wissen, höhere Einsicht oder sonst was halten. Und dann ist man irgendwie sehr schnell, finde ich, an einem toten Gleis. Also ich sehe das genauso. Deswegen habe ich ja letzten Endes auch diese Idee der Letztbegründung als nicht so besonders relevant verworfen. Weil sie in der Tat, glaube ich, zu nicht viel mehr führt, als wenn du etwas anzweifelst, musst du irgendwie dich darauf einlassen, dass du argumentierst. Aber uns interessiert ja nicht einfach, dass man argumentiert, sondern wie man das macht. Also was man inhaltlich nun für eine Position oder gegen eine Position vorbringt. Und deswegen scheint mir in dieser substanziellen Hinsicht, auf die alles ankommt, der Holismus letztlich die interessantere Alternative zu sein.
Ich würde noch mal ganz gerne eine Lanze für den Skeptizismus brechen,
ja,
weil ich nämlich glaube, dass man ja als Skeptiker nicht deshalb Zweifel äußert, wenn man Spaß dran hat oder wenn man einfach gemein ist und anderen Leuten den Spaß verderben will, sondern ich würde ja zum Beispiel gerne an die Begründbarkeit von Werten irgendwie glauben. Ich bin da voll bereit für. Ich will einfach nur sozusagen gute Gründe dafür hören. Und ich habe so den Eindruck, Sie wollen ja im Prinzip Max Weber ein bisschen aushebeln. Aber der Witz ist ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagt Weber, dass sozusagen keine rationale, also dass Werte nicht rational begründet werden oder dass nichts Logisches an Werten ist. Und Sie haben vorhin den Unterschied aufgemacht zwischen dem rosanen Hemd und der Kinderarbeit. Natürlich besteht ja ein Unterschied, weil das eine Geschmack ist und das andere Moral. Aber was bei beiden gleich ist, ist, dass sozusagen der Weg, über den sie oft zu dieser Meinung kommen, sie mögen keine rosa Hemden und sie finden Kinderarbeit kacke, der ist sozusagen in beiden Fällen nicht rational.
Der Weg, auf den ich dahin komme, besteht nicht darin, dass ich sage, ich finde das eine wie das andere kacke, sondern ich kann in beiden Fällen etwas in mir registrieren, also eine Abneigung gegen Hemden und eine viel stärker akzentuierte Abscheu und Empörung über Kinderarbeit. Und Abscheu und Empörung veranlassen mich nun dazu, mich nach moralischen Rechtfertigungsgründen umzusehen. Und das gilt nicht für Abneigung in Geschmacksfragen. Richtig ist natürlich, dass das nur ein motivationaler Grund ist, um nach der Begründbarkeit von Werten zu fragen. Es ergibt doch nicht, dass sich Werte begründen lassen. Ja? Aber deswegen will ich ja jetzt eben versuchen, Ihnen zu zeigen, dass es doch Möglichkeiten gibt, gegen diese skeptische Position gewisse Gegenpositionen stark zu machen, die in der Summe, im Zusammenspiel vielleicht dann doch für eine kognitivistische Wertposition sprechen. Und bis jetzt habe ich sozusagen nur den ersten Stein dazu gelegt, indem ich die holistische Alternative zum Syllogismus präsentiere. Ich finde, es ist schon zweierlei, ob ich sage, ich habe die Möglichkeit, argumentativer und überlegender Abwägung, Gewichtung, wechselseitiger Korrektur im Bereich von Wertungen oder ob ich einfach nur auf das elende Spiel der Suche nach obersten Axiomen verwiesen bin und dann treffen die halt aufeinander. Aber richtig, glaube ich, ist einfach. Es gibt keine Möglichkeit letztendlicher Verständigung in Wertfragen, wenn man nicht bestimmte Intuitionen über Wertungen teilt. Und wenn ich das noch ein bisschen rechtfertigen will, muss ich aber auch noch zu meinem vierten Punkt kommen und der hat mit diesem anthropologischen Denken zu tun. Deswegen würde ich an dieser Stelle gerne noch ein bisschen Aufschub erbitten. Und Sie können dann immer noch am Ende zu dem Ergebnis kommen, überzeugt mich alles nicht, aber bis jetzt habe ich ja bloß einen Teil, also ein Viertel sozusagen vorgestellt. Okay. Gut, ich würde jetzt auch, um mit der Zeit nicht aus dem Trogen zu kommen, gern zum zweiten Punkt kommen, und der dritte und vierte gehen dann auch etwas schneller. Entzauberung der Welt, das ist ein Weber'sches Stichwort. Und Entzauberung heißt im Kern, die Welt ist nicht bevölkert von Bedeutsamkeiten und sie weist keine allgemeine Strebensnatur auf. Alles strebt auf etwas hin, indem es Erfüllung findet, die Eichel in der Eiche, der Mensch im vernunftbestimmten Tätigsein unter Ausübung seiner charakterlichen und kognitiven Vorzüge und so weiter. Sondern die Welt ist ein kalter Kosmos, durchherrscht von naturgesetzartigen Zusammenhängen, indem wir uns mit den Mitteln einer mathematisierten Naturwissenschaft zum Zwecke technischer Problembewältigung bewegen können, aber indem wir nicht eigentlich zu Hause sein können. Was ist die scheinbare Konsequenz für diese These der Entzauberung der Welt? Nun, es ist eine bestimmte Ontologie, eine bestimmte Auffassung davon, was es grundlegend betrachtet in der Welt überhaupt geben kann. Und in dieser Ontologie gibt es im Kern nur zweierlei. Es gibt erstens Entitäten, im einfachsten Fall Einzeldinge, mit physikalischen Eigenschaften, bis hinunter zu Elementarteilchen und so etwas. Und es gibt zweitens Entitäten, die außer physikalischen Eigenschaften auch mentale Eigenschaften haben. Eigenschaften, die es möglich machen, ihnen Zustände wie etwas wünschen, etwas hoffen, etwas befürchten, etwas fühlen, etwas empfinden zuzuschreiben. So ungefähr hat etwa der große Philosoph Sir Peter Strawson in seinem Hauptwerk Individuals die ontologische Lage gezeichnet. Es gibt Einzeldinge, die nur Materieeigenschaften haben, und es gibt Einzeldinge, die außer Materieeigenschaften auch sogenannte Personeneigenschaften haben, womit einfach die Zuschreibbarkeit mentaler Zustände und Ähnliches gemeint ist. So. In diesem Bild scheint für so etwas wie objektive Werte kein Platz zu sein. Denn wo sollen diese Werte sein? Man könnte sie in der äußeren Welt suchen. Nun ist aber die aristotelisch-thomistische Vorstellung der Welt als einem zweckhaft geordneten, verstehend durchdringbaren Zusammenhang, als einem Strebenszusammenhang, abgelöst worden von eben dem Bild, das Max Weber als das Entzauberte der neuzeitlichen Naturwissenschaften betrachtet. Das naturwissenschaftliche Weltbild kennt keine intrinsischen Werte in irgendetwas in der Welt. Und dann gibt es ja zweitens noch diese merkwürdigen Entitäten, wie wir es sind, die eben auch diese mentalen Eigenschaften haben. Und nun kann man natürlich sagen, es gibt sowas wie Wertüberzeugungen und ihre Ausdrucksformen, wie etwa emotionale Erregbarkeit. Also, wenn ich ein bestimmtes Lied höre, werde ich rührselig, das gibt's. Aber das ist natürlich mit den Mitteln einer empirischen Psychologie restlos aufklärbar. Da sind bestimmte neurochemische Vorgänge im Spiel, die dafür sorgen, dass die Tränen fließen. Und jetzt ist die Vorstellung, wir neigen dazu, Stichwort Irrtumstheorie, aus unserem subjektiven Ergriffensein von etwas heraus, dieses Etwas in die Welt hinein zu projizieren. Deswegen wird auch gesagt, man vertritt hier eine Projektionsthese der Werte. Man projiziert, man legt hinein in die Welt, die an sich bedeutungs- und wertfrei ist, etwas, was man aus seinem Inneren schöpft. Dieses Innere ist ja geprägt von mentalen Zuständen der Erregbarkeit, der Bewegtheit, der Ergriffenheit nach diesem großartigen England-Spiel und so weiter. Man legt das in die Welt und findet dann in der Welt scheinbar Werte vor. Aber was man eben in Wirklichkeit nur findet, und der Ausdruck Projektion spielt ja eine kritische Rolle, etwa in der Psychoanalyse, was man eben wirklich findet, ist, mentale Zustände, die etwas mit für wertvoll halten zu tun haben, was eine rein empirische Feststellung ist, und eine Welt da draußen, die das irgendwie auslöst und in die es dann in einer Art von falschem Rückschluss hineingelegt wird, also eine ihr innewohnende Qualität. Aber es gibt keine der Welt an sich innewohnenden Qualitäten, die irgendwelche Werturteile rechtfertigen können. Also führt die Projektionsthese der Wertungen, die anscheinend genau mit dem entzauberten Bild der Welt in Einklang steht, das uns Weber so großartig zusammengefasst hat, zu einem Subjektivismus in Wertfragen. Was ist hier die mögliche Alternative? Ich nenne sie Internalismus. Und das will ich zunächst in abstrakten Worten kurz kennzeichnen und dann ein Beispiel dafür geben, das mehr oder weniger gelungen sein mag. Erst die abstrakte Kennzeichnung. Internalismus ist die Idee, dass es in der Tat falsch wäre, Werte für Entitäten zu halten, die da draußen herumwimmeln. Also es gibt da draußen Elementarteilchen und dann gibt es noch Wertteilchen. Und die kann man irgendwie mit verschiedenen Arten von Sinnen erfassen. Das ist in der Tat Quark. Werte sind auch nicht da drinnen. Es ist eben durchaus zweierlei, ob ich in einem Zustand der Ergriffenheit bin oder ob etwas diesen Zustand rechtfertigen kann. Ja? Werte sind also nicht subjektiv und Werte sind nicht objektiv. In diesem Sinne. Wo können sie dann Platz haben? Und die internalistische Grundüberzeugung ist, sie finden Platz genau in den Weisen des In-der-Welt-Seins, mit denen wir die Welt als einen Bedeutungszusammenhang erschließen und erleben. Sie sind also, um in dem Bild zu bleiben, zwischen uns, unter uns, im Wechselspiel zwischen Sachverhalten, die man von Einzeldingen aussagen kann, und Subjekten, bilden sich Wertungen, und das heißt einfach, dass für uns in der Welt etwas von Belang ist, Bedeutsamkeit hat, dass uns etwas Gründe dafür liefert, es zu schätzen, es anzustreben oder im negativen Fall es zu verabscheuen, es zu vermeiden, es zu verurteilen. Das ist die internalistische Grundposition. Das kann man wieder an dem Beispiel der dichten Begriffe veranschaulichen. Die dichten Begriffe, hatte ich ja gesagt, sind Begriffe mit zugleich beschreibendem und wertendem Gehalt und sie bringen zum Ausdruck bestimmte Arten und Weisen, wie wir uns die Wirklichkeit erschließen. Und diese Weise der Welterschließung ist eben eine, die von uns als interessiert in der Welt tätigen Wesen vorgenommen wird. Das ist eine Grundeinsicht der pragmatistischen Philosophie Nordamerikas. Es ist aber auch eine Einsicht, die sich zum Beispiel Martin Heideggers Frühschrift Sein und Zeit abgewinnen lässt und vielen anderen Arbeiten mehr. Heute arbeiten in dieser Tradition etwa Philosophen wie der Kanadier Charles Taylor oder der Amerikaner Hilary Putnam und andere. Jeweils wird die Vorstellung entwickelt von dem Menschen als einem Wesen, für das die Welt nicht einfach eine Summe entqualifizierter Dinge ist, von der er dann wahre Meinungen haben mag, sondern die Welt ist zuallererst ihm gegeben als ein Bedeutsamkeits- oder Bewandtniszusammenhang, wie Heidegger auch sagt. Und in diesem Bewandtniszusammenhang erst finden wir dann die Möglichkeit, dann auch einen Schritt zurückzutreten und etwa rein kognitive Feststellungen zu machen, wie es ist der Fall, dass ein bestimmtes Element unter der und der Einwirkung so und so reagiert. Jetzt das angekündigte Beispiel. Wenn ich sage, Löwen sind gefährlich, dann würde ich behaupten, sage ich erstens etwas unter Gebrauch eines dichten Begriffs, nämlich gefährlich. Denn gefährlich ist ein Begriff, der nur dann am Platz ist, wenn etwas tatsächlich der Fall ist. Beim Löwen sind das zum Beispiel Sprungkraft, Muskelkraft, Appetit, Reißzähne, Klauen und so weiter, Reizbarkeit, was immer. Das sind alles Dinge, die ich beschreiben, feststellen kann. Und trotzdem steckt in gefährlich ein wertender Gehalt, auch das scheint klar. Denn wenn ich etwas gefährlich nenne, dann setze ich es in ein Verhältnis zu Bedürfnissen, die ich habe, Bedürfnissen in diesem Fall nach Sicherheit. Ich stelle mir den Löwen als einen vor, für den eine Bedrohung für meine physische Integrität oder die meiner Liebsten oder so ausgehen kann. Und nun will ich behaupten, Löwen sind gefährlich, ist ein absolut richtiges, wahres Urteil. Es ist nicht sinnvoll, wenn ein Mensch über Löwen in dieser Hinsicht zu einem wesentlich anderen Urteil käme. Das schließt natürlich nicht aus, dass man Löwen trotzdem toll finden, sich ihnen nähern, sie fotografieren, mit ihnen spielen, sie dressieren können, wollen und was weiß ich was kann. Das kann man alles tun. Aber ich behaupte, all diese anderen Weisen auf Löwen Bezug zu nehmen, implizieren unter anderem die Wahrheit des Satzes, Löwen sind gefährlich. Was ist, und was trägt das jetzt für die Frage der Begründbarkeit von Werturteilen aus? Ich denke, hier ist im Spiel die Unterstellung, dass ein beliebiger Mensch gut daran tut, auf seine physische Integrität Acht zu geben, unter normalen Umständen. Wir können Gründe sehen, warum wir unsere physische Integrität für etwas anderes opfern, zum Beispiel für den letzten definitiv gelungenen Dokumentarfilm über das Angriffsverhalten von Löwen. Dann bin ich halt das letzte Opfer. Und die Kamera hält meine letzten Zuckungen fest. Vielleicht ist das mein ultimatives Lebensziel. Das heißt aber mitnichten, dass mir physische Integrität nichts bedeutet. Das heißt, dass mir dieser Wert letzten Endes etwas ist, was ich bereit bin zu opfern, um insgesamt etwas zu verbringen, was mir ultimativ wertvoll scheint, nämlich, dass ich den letzten ultimativen Film über das Angriffsverhalten von Löwen der Nachwelt hinterlasse. Das ist möglich. Und trotzdem will ich behaupten, haben wir es hier zu tun mit etwas, was für den Status eines tatsächlich objektiven Werturteils zumindest kandidieren kann. Warum ist das internalistisch zu verstehen? Nun, weil die Gefährlichkeit von Löwen, und darin steckt ja wie gesagt eine Wertung, natürlich nur im Wechselspiel zwischen Löwen und Wesen wie uns verständlich wird. Die Gefährlichkeit besteht ja gerade darin, dass Löwen für Wesen wie uns eine bestimmte Art von Bedrohung, und zwar objektive Bedrohung darstellen. Sie können uns ja wirklich verletzen und töten. Sie sind ja wirklich dazu disponiert, uns unter bestimmten Umständen anzugreifen. In diesem Sinne erschließen wir Löwen unter anderem unter dem Bedeutsamkeitsgesichtspunkt ihrer Gefährlichkeit. Das heißt, wir erschließen uns eine Welt voller Löwen mit Rücksicht auf unsere eigene Versehrbarkeit und die darin liegenden Interessen an Unversehrtheit. Und es ist eben, wie gesagt, zweierlei zu sagen. Manchmal sind wir bereit, ein solches Opfer zu bringen, das kann durchaus rational gerechtfertigt sein, oder zu sagen, ob Löwen gefährlich sind oder nicht, ist eine Geschmacks- oder Ansichtssache. Letzteres scheint mir unsinnig. Natürlich kann ich mir jetzt vorstellen, dass ein hochintelligenter Marsmensch auf die Erde niederschwebt, in der Serengeti auf einen Löwen trifft. Und dieser Marsmensch sendet einen Gestank aus, der die Beißhemmung von Löwen auf Null reduziert. Oder er ist mit einer Lederhaut gesegnet, die kein Löwe durchdringen kann oder kennt nicht mal Schmerzen oder sowas. Für diesen fiktiven, hochintelligenten Marsmensch wäre der Satz, Löwen sind gefährlich, gegenstandslos. Wir sind aber nicht wie diese Marsmenschen. Und in diesem Sinne will ich behaupten, kann man auf internalistischem Wege zeigen, dass wir schlecht oder gar nicht umhin können, uns die Welt in einigen elementaren, werthaften Hinsichten zu erschließen. Und das lässt sich vielleicht nun, um einen Punkt kurz mal zu überspringen, mit dem vierten kombinieren, nämlich mit der Frage der Anthropologie. Womit ich jetzt nämlich operiert habe, waren im Grunde genommen Annahmen über das Wesen des Menschen, in einem bestimmten Sinne des Wortes Wesen des Menschen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Menschen sind Wesen, die körperlich verletzbar und tötbar sind. Gleichzeitig haben sie ein vernünftiges eigenes Interesse daran, nicht ohne Not erheblich verletzt oder gar getötet zu werden. Und jetzt könnte ich natürlich über Menschen noch vieles andere sagen. Zum Beispiel, Menschen brauchen als kleine Kinder Bezugspersonen, die ihnen mit Fürsorge, Liebe und Zuwendung begegnen. Menschen sind krankheitsanfällig. Menschen sind Sprachbenutzer. Menschen neigen dazu, moralische Gefühle aufzubauen, auf die hin sie ebenfalls verletzbar sind. Sie können zum Beispiel gekränkt werden und so weiter und so fort. Menschen neigen zur Paarbildung. Menschen haben einen Hang zur Polygamie und zur Monogamie und so weiter. Menschen reproduzieren sich zweigeschlechtlich. Diese und viele andere Aussagen sind natürlich Aussagen von anthropologischer Allgemeinheit. Das heißt, es sind Aussagen nicht über diese oder jene kulturelle, gesellschaftlich-geschichtliche Ausprägung des Menschen, sondern über das, was sich durch die Vielfalt menschlicher Ausprägungen hinweg immer wieder in der einen oder anderen Form finden wird. Ich finde es sehr vernünftig, dass man von solchen anthropologischen Universalien ausgeht und dass man ausgehend von solchen anthropologischen Universalien anerkennt, dass wir in unserem Verständnis davon, was für uns ein Problem ist, hier an dieser Stelle fehlt etwas, da müsste es heißen Grundprobleme, allgemein menschliche Grundprobleme, dass in unserer Vorstellung davon, was für uns ein Grundproblem darstellt, wir nicht gänzlich frei sind zu urteilen, sondern dass wir bestimmte Probleme wohl Kraft unserer Menschennatur oder der Conditio Humana als Probleme ernst nehmen müssen, ohne dass damit schon notwendig bestimmte Lösungswege vorgegeben wären, aber als Probleme ernst nehmen. Es ist allerdings auch klar, dass diese Sicht der Dinge sich gegen das, was sich die Vorherrschaft nach anthropologischen Denkens nachgerade, vor allem im 20. Jahrhundert nenne, behaupten muss. Und deswegen ist es zumindest sinnvoll, ein bisschen was über die Gründe für dieses nachanthropologische Denken und seine zeitweilige Dominanz zu sagen. Das nachanthropologische Denken speist sich aus verschiedenen Quellen. Zum Beispiel war eine Quelle die kritische Theorie, die sagte, Berufungen auf die menschliche Natur, das menschliche Wesen und so weiter dienten immer wieder dazu, historisch kontingente Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren. Sie haben zum Beispiel die menschliche Gier, den Eigennutz oder das Gewinnstreben zu Universalien erklärt, und damit in ideologischer Weise eine spezifisch bürgerliche Ausprägung des Menschen zum allgemeinen menschlichen Muster erklärt. Oder es gab eine vom Poststrukturalismus, Foucaults und anderer inspirierte Ausprägung dessen. Danach ist der Mensch immer das Erzeugnis des Zusammenspiels bestimmter sogenannter Wissensordnungen, epistemischer Ordnungen und bestimmter machtförmiger Praktiken und Institutionalisierungen. Und in diesem Zusammenspiel erst entsteht eine jeweils immer konkrete, historisch konkrete Gestalt, und dass der Mensch sich überhaupt als Mensch versteht, ist selber ein kontingentes Ergebnis solcher, nämlich humanistischer Weisen des Geprägtseins. Ich sage über Foucault ja mehr in der Vorlesung Moderne politische Theorie, deswegen will ich es mit dieser Andeutung belassen, warum auch das ein Quellgrund für eine grundlegende Skepsis bezüglich anthropologischer Verallgemeinerungen im 20. Jahrhundert war. Dann gibt es drittens schließlich die in der Ethnologie, also der klassisch ausgedrückt Völkerkunde, einflussreich werdenden Untersuchungen des späten Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, über die Rolle sogenannter Sprachspiele und jeweils besonderer Lebensformen für das Selbstverständnis der Menschen. Diese Untersuchungen über Sprachspiele, die als etwas Relatives betrachtet wurden, wurden in die Ethnologie vor allem eingeführt durch die Arbeiten eines Forschers namens Peter Winch. Und Winch hat damit gewissermaßen eine genuin spätwittgensteinische Variante des Relativismus, des Kulturrelativismus eingeführt, die sich natürlich mit anderen den Relativismus begünstigenden Arbeiten etwa über Sprache und begriffliche Vielfalt und Inkommensurabilität, Sapir-Whorf-Hypothese und so weiter, verbunden hat. Also kurz, es gab mehrere solcher Quellen, die insgesamt fundamentale Zweifel an der Möglichkeit geweckt haben, etwas über den Menschen als solchen zu sagen, weil man eben, und natürlich nicht ganz ohne guten Grund, immer sagen konnte, wann immer ich auf den Menschen Bezug nehme, erscheint er mir schon in einer bestimmten historisch-kulturell konkretisierten Gestalt und ich selber, der ich auf den Menschen Bezug nehme, stehe ja auch auf einem bestimmten Standpunkt. Man kann diese Standpunktabhängigkeit von Erkenntnis dramatischer oder weniger dramatisch deuten. In der dramatischsten Deutung hieße sie, der weiße Mann wird in der Welt immer nur weiße Männer erkennen und alles andere nur nach dem Muster des weißen Mannes, so argumentieren ja manche. In einer weniger dramatischen Gestalt heißt sie, wann immer ich ausgehend von einem besonderen Standpunkt eine verallgemeinernde Aussage mache, muss ich höllisch aufpassen, dass ich nicht etwas von den Besonderheiten meines Standpunktes in die Welt hineinprojiziere und damit eben zu einer falschen Art von Verallgemeinerung gelange. Das ist also ein Problem. Die Frage ist, ob man es dramatisch lesen und für unlösbar erklären muss, und ich plädiere dafür, es nicht zu tun. Ich denke, dass es sehr gute Gründe gibt zu sagen, dass all diese Quellen des Skeptizismus anthropologische Aussagen betreffend besser als interne Korrekturinstanzen anthropologischen Denkens verstanden werden sollten, denn als Alternative zu ihm, weil ich nach wie vor es unplausibel finde zu sagen, dass ein Wesen, das aus einer Jahrmillionen und Jahrmilliarden zurückreichenden Evolutionsgeschichte hervorgegangen ist, auch und gerade mit seinen Kulturbildung ermöglichenden Eigenschaften, dass dieses Wesen nun eines sein soll, über das sich gar nichts anderes mehr sagen lassen kann, als dass es eben irgendwie ein kulturbildendes Tier ist, dass es nicht festgestellt ist, dass es seine Welt und damit sich selbst immer neu formt. Alles Aussagen, die ihre Berechtigung haben, die man aber, finde ich, nicht verabsolutieren darf. Wenn ich etwa Friedrich Nietzsche folgend sage, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier, dann sage ich etwas, was Bezug nimmt auf die unleugbare Mannigfaltigkeit und Kreativität, in denen Menschen und menschliche Lebensformen uns erscheinen. Ich kann aber den Akzent auch darauf legen, dass hier immerhin gesagt wird, der Mensch ist eine besondere Art von Tier. Und ich kann also den Akzent auf all das legen, was denn vorausgesetzt sein muss, damit der Mensch kulturbildend, kreativ, schöpferisch, selbstschöpferisch tätig sein kann. Das alles passiert ja nicht aus dem Nichts heraus. Die Sprachlichkeit zum Beispiel als eine kulturbildende Voraussetzung und Instanz par excellence ist ja nicht etwas als Sprachlichkeit jetzt, was man nur der einen oder nur dieser oder nur jener Sprachgemeinschaft zuschreibt, sondern allen Sprachgemeinschaften als das Gemeinsame. Und natürlich sprechen wir nicht nur. Wir haben Geschlechtsverkehr, wir haben Schmerzen, uns brennt die Haut, wir feiern Feste, wir haben Musik, wir haben Kinder oder auch nicht, wir sorgen uns um sie oder auch nicht. Kurz und gut, wir haben, so denke ich, eine Menge basaler Gemeinsamkeiten, und ich denke, dass ein guter Teil der kulturellen Deutungsbemühungen, die alle menschlichen Lebensformen auszeichnen, zu verstehen sind als jeweils historisch spezifische Antworten auf solche Grundgemeinsamkeiten. Zum Beispiel Regulierung unserer sexuellen Erregbarkeit. Das ist ein Grundproblem. Die Antworten, die darauf gefunden werden, sind variabel. Aber ihre Variabilität beruht auf der Möglichkeit, die Grundprobleme immer wieder zu erkennen. Langer Rede, kürzerer Sinn. Ich will behaupten, dass die Möglichkeit universaler Wertungen nicht zuletzt auf der Möglichkeit beruht, dass man bestimmte Grundprobleme über alle Varianzen in Zeit und Raum hinweg als gemeinsame, menschheitsverbindende Grundprobleme erkennen kann und dass man mit Bezug auf sie in den Möglichkeiten, plausible Werturteile zu fällen, nicht gänzlich frei ist. Und das hatte ich an dem Beispiel Löwen sind gefährlich zu veranschaulichen versucht. Denn natürlich impliziert ist gefährlich eine Bedeutsamkeit bestimmter Merkmale des Löwen für unsere physische Ausstattung und unsere Strebensnatur als Wesen, die eben nicht ohne Not aus dem Leben gerissen werden wollen. Gut, letzter Punkt noch knapp, den kann ich wirklich knapp machen. Trennung von Kognition und Emotion. Es gibt eine gewisse Vorstellung von Rationalität, der zufolge Gefühle etwas darin nur Störendes sind. Sie kommen vor, Aber im Idealfall ist ein rationales Argument eines, das sich unbeeinflusst von allen gefühlshaften Einstellungen, die ich zu ihm und mit ihm verbinden mag, muss darlegen lassen. Und das scheint mir für bestimmte Aussagen auch wahr zu sein. Also ein Streit im Bereich der theoretischen Mathematik mag zwar eine extrem emotional geführte Sache sein und es mag, damit die Beteiligten da auch wirklich bei der Sache sind, nötig sein, dass da ein beträchtliches emotionales Feuer im Spiel ist. Aber für den Gehalt der Argumente trägt das nichts aus. Ja? Wie ist es nun aber mit Aussagen wie Löwen sind gefährlich? Sind hier emotional gehaltvolle Zustände wie Furcht und Zittern in derselben Weise sachlich irrelevant wie bei der Frage, ob es endliche Zahlen mit den und den Eigenschaften gibt? Bestimmte Gefühle sachlich irrelevant sind. Und das kann man eben für alle Wertfragen bestreiten. Man könnte sagen, für Wertfragen ist kennzeichnend, dass es zur Sache selbst gehört, dass man in ihnen in einer bestimmten Weise, und das heißt eben auch emotional involviert ist. Und wenn man nun meint, jedes echte Argument ist ein von Gefühlen im Prinzip entleerbares Argument, dann in der Tat scheint es keine genuin wertbezogenen Argumente geben zu können. Es kann aber auch sein, und jetzt beziehe ich mich auf neuere Forschungen, die hoffentlich auch in dem Exzellenzcluster Languages of Emotion, der hier etabliert wurde, leider unter Dominanz der Naturwissenschaftler mal wieder eine Rolle spielen, dass man erkennt, dass nicht alle, aber komplexe Emotionen einen sogenannten kognitiven Gehalt haben. Der kognitive Gehalt von komplexen Emotionen besteht zum Beispiel darin, dass ein emotional gehaltvoller Zustand wie eifersüchtig sein davon abhängt, dass etwas Bestimmtes in der Welt der Fall ist. Ich bin eifersüchtig, wenn ich meine Frau mit einem extrem gut aussehenden Mann innig verbunden durch die Fußgängerzone schlendern sehe. Erfahre ich, dass dieser Mann ihr Bruder ist, dann sollte dies die Eifersucht unter normalen Umständen zumindest nach und nach zum Verschwinden bringen. Das heißt, ein Gefühl wie Eifersucht ist urteilssensitiv. Es beruht darauf, dass etwas Bestimmtes der Fall ist. Es mag als Gefühl eine gewisse Widerständigkeit über alle besseren Einsichten wegbehalten. Aber dann weiß ich im Prinzip, dass meine Eifersucht unberechtigt ist. Und dass ich sagen kann, meine Eifersucht ist mehr oder weniger berechtigt, bedeutet eben auch, dass es sinnvoll ist, zu einem Gefühl wie Eifersucht urteilend Stellung zu nehmen. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für Empörung. Nehmen Sie etwa die Frage, ob jemand, der sagt, ich finde es empörend, dass manche Spitzenmanager 1000-mal so viel verdienen wie ihre Putzfrauen, dass derjenige eine echte Empörung, also ein gerechtigkeitsbezogenes Gefühl zum Ausdruck bringt oder ob der bloß neidisch ist. Die Entscheidung zwischen einem gerechtigkeitsbezogenen Gefühl und Neid ist nicht eine auf die Qualität des Gefühls reduzierbare Frage, sondern was hier im Spiel ist, ist eben der Zusammenhang zwischen einer gefühlsmäßigen Reaktion und Sachverhalten, die zum Beispiel das Urteil, hier liegt eine Ungerechtigkeit vor, rechtfertigen. Dann ist es im Falle sehr vieler gerechtigkeitsbezogener Reaktionen eben eine schlichte Unverschämtheit, wenn einem dann gesagt wird, du bist ja bloß neidisch. Denn Neid hat in der Tat auch bestimmte sozusagen Erfüllungsbedingungen, aber die sind charakteristischerweise anders als Gerechtigkeit. Sie sind zum Beispiel nicht wesentlich stellvertretend, sie sind sehr viel stärker selbstbezogen. Ob ich ein Gerechtigkeitsgefühl tatsächlich habe, kann ich zum Beispiel daran erkennen, ob ich es auch dann noch habe, wenn ich vielleicht selber in der Position des Privilegierten bin. Dann müsste ich mich in irgendeinem Sinne nämlich schuldig fühlen. Und das unterscheidet gerechtigkeitsbezogene Gefühle von Neid. Kurz, gegen die Vorstellung einer emotiven Neutralisierbarkeit aller möglichen Arten von Argumenten kann man die Vorstellung des kognitiven Gehalts einiger Klassen von Gefühlen setzen. nämlich dessen, was ich jetzt verallgemeinern komplexe Gefühle genannt habe. Und dann kann man etwa sagen, Furcht und Zittern, das mich im Anbetracht des Löwen befallen, haben eine erschließende Rolle für gute Gründe, die ich tatsächlich habe, nämlich zum Beispiel zu dem Löwen gehörig Abstand zu wahren. Ja? Moment, jetzt ganz kurz hier den Prügel, sollten Sie noch bekommen.
Aber ich finde irgendwie, dass die Emotion in dem Fall, also die hat natürlich einen Bezug zu der Aussage, aber sie verändert nichts an dem Wahrheitsgehalt der Aussage. Weil dass der Löwe gefährlich ist, das kann ich auch irgendwie mir rational erschließen, ohne Angst vor dem Löwen zu haben. Also sozusagen die Emotionen, die ich dabei habe, die trägt nichts zum Wahrheitsgehalt der Aussage bei, behaupte ich.
Naja, wenn uns vollkommen gleichgültig wäre, wie es uns geht, ob wir vorzeitig sterben, ob wir verstümmelt werden, wenn uns das vollkommen egal wäre, dann würde ich behaupten, hätten wir bestimmte Gründe tatsächlich nicht. Nehmen Sie ein so werthaftes Phänomen wie Liebe. Also wir nehmen alle an, verliebt sein heißt unter anderem bestimmte Gründe zu haben, die Nicht-Verliebte nicht haben. Okay. Ich habe diese Gründe aber nur, weil ich zugleich in einer bestimmten Weise emotional erfasst bin, nämlich als Liebender. Es scheint sinnlos zu sein, ich hätte diese Gründe auch, wenn ich zwar ein Liebender wäre, aber nichts für einen anderen Menschen oder was ich empfände. Denn für einen anderen Menschen etwas zu empfinden, gehört konstitutiv dazu, verliebt zu sein. Oder Musik. Warum ist Musik für uns werthaft bedeutsam? Weil sie uns unter anderem ergreift, erregt, beruhigt, trägt, betrübt macht, aber auf eine Weise, die wir selig genießen können oder was immer. Das alles sind natürlich von gefühlsmäßigen Zuständen gar nicht ablösbare Wirkungen der Musik, von denen aber das Werturteil, Musik ist etwas, das menschliche Leben bereicherndes, abhängt. Denn dieses Werturteil verlöre seine Verständlichkeit, wenn ich von der Musik alle emotionalen Wirkungen auf Hörende ablöste. Deswegen meine ich, für wertbezogene Begründungen ist kennzeichnend, dass sie uns etwas über unser auch emotionales Involviertsein in die Welt mitteilen. Und dass wir nur mit Bezug auf dieses emotionale Involviertsein in die Welt in der Lage sind, zum Beispiel zwischen wahren und falschen Werten zu unterscheiden. Also zwischen Musik, die es wert ist, gehört zu werden, und musikalischem Ohrenzucker und Plunder oder so etwas. Eine solche Diskussion kann man führen, aber man kann sie nur führen, wenn man das Ergriffensein durch Musik, das Berührtsein von Musik kennt. Eine hochintelligente Klasse musikalisch definitiv unberührbarer Marsbewohner könnte sich genauso wenig über Musik unterhalten, wäre also für diese Art von wertbezogenen Argumenten schlicht nicht empfänglich, wie sich eine Gruppe von Rot-Grün-Blinden über Rot und Grün unterhalten könnte. Sie lebt nicht in einer Welt, in der Rot und Grün einen Unterschied macht. So ist das eben auch mit den unmusikalischen Marsbewohnern. Wir sind mit der Zeit durch. Nächste Woche werde ich etwas, was in einem engen Zusammenhang hiermit steht, erzählen, nämlich über Wissenschaftstheorie als kritische Theorie und feministische Wissenschaftskritik. Und damit schließe ich ab. Nächste Woche findet die Vorlesung nicht statt. Nächste Woche habe ich leider zur gleichen Zeit woanders einen Gastauftritt in einer Ringvorlesung. Deswegen findet die letzte Vorlesung, das wird dann die letzte sein, in 2 Wochen wieder hier statt. Sie haben also viel Zeit, Ihren Skeptizismus noch mit Argumenten zu munitionieren und zu verteidigen. Machen Sie es gut bis dahin. Vielen Dank für Ihr Interesse.